NDR Info. Themen des Tages.
Ein Wolf mitten in Hamburg, eine Frau, die verletzt wurde. Es ist der erste Angriff auf einen Menschen, seit sich der Wolf in Deutschland wieder ausbreitet. Ein Thema des Tages heute, dazu gleich auch ein Gespräch mit einem Wolfsexperten. Außerdem schauen wir auf die aktuelle Lage in Iran und auf die Debatte, die der Kanzler Friedrich Merz mit seiner Äußerung ausgelöst hat. 80% der Syrer in Deutschland sollten in ihre Heimat zurückkehren. Daran gibt es viel Kritik. Nun betont der Kanzler, die Zielmarke, die stamme nicht von ihm. Am Mikrofon ist Liane Kossmann. Schönen guten Tag. Zuerst geht der Blick heute aber nach Bucha. Dieser kleine Ort in der Nähe von Kiew steht wie kein anderer für die Gräuel des Ukraine-Krieges. Heute vor genau 4 Jahren zogen russische Truppen nach 5 Wochen Besatzung aus dem Ort ab. Und die Befreier, die fanden damals hunderte getötete Zivilisten. Daran wurde heute erinnert im Beisein der EU-Außenminister, die extra nach Bucha gereist waren. Europa, so das Signal, steht an der Seite der Ukrainer, auch an Tagen, an denen es besonders wehtut. Florian Kellermann.
Kranzniederlegung und Schweigeminute für die Opfer. Die EU-Außenminister gedachten in Bucha der Menschen, die die russische Besatzungsarmee dort im März 2022 tötete. Genau 4 Jahre ist es her, dass die Ukraine die Vororte der Hauptstadt Kiew, darunter Bucha, wieder befreien konnte. Die russischen Verbrechen wurden dabei offenbar. Bundesaußenminister Johann Wadephul war am Morgen mit dem Zug angereist. Der ARD sagte er:
Bucha, das ist ein Begriff, den wir natürlich kennen. Aber wenn man nochmal hier ist, die Bilder sieht, die Schilderungen hört, dann begreift man noch einmal, dass ein Friedensschluss an sich nicht alles ist, sondern dass wir auch darauf achten müssen, dass die Menschen wirklich befreit werden und dass diese schrecklichen Gräueltaten, die hier geschehen sind, nicht vergessen werden dürfen.
Rund 5 Wochen war Bucha besetzt. In dieser Zeit verübte die russische Armee nach Angaben ukrainischer Behörden weit über 400 Gewaltverbrechen an Zivilisten. Sie wurden gefoltert, erschossen, erschlagen und viele Frauen wurden vergewaltigt. Auch internationale Ermittler, darunter vom Internationalen Strafgerichtshof, untersuchten russische Verbrechen in den Vororten von Kiew. Die Ukraine müsse auf verschiedenen Ebenen weiter unterstützt werden, meint Wadephul.
Das Wichtigste ist, dass die Ukraine in eine Position bekommt, möglichst viel von ihrem Territorium verteidigen zu können. Das Zweite ist, wir werden für eine gerichtliche Aufarbeitung sorgen. Es wird ein Tribunal geben, das die Bundesrepublik auch ratifizieren sollte durch den Deutschen Bundestag. Das heißt, dass Kriegsverbrechen verfolgt werden. Wir müssen dafür sorgen, dass Recht Recht bleibt und das Unrecht verfolgt wird.
Das geplante Sondertribunal war eines der wichtigsten Themen, die die Außenminister besprachen. Es soll auf der Grundlage des Europarats gegründet werden und die russische Staatsführung wegen des Angriffskriegs anklagen können. 11 Länder hatten nach ukrainischen Angaben schon vor dem Außenministertreffen ihre Teilnahme zugesagt. Expertinnen und Experten gehen allerdings davon aus, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis das Tribunal seine Arbeit aufnehmen kann. Zweites wichtiges Thema heute in der Ukraine: die finanzielle Unterstützung. Ungarn und die Slowakei blockieren einen 90-Milliarden-Kredit der EU. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte über die beiden EU-Mitgliedsländer: Diese Länder, die jene 90 Milliarden blockieren, stellen auch die EU-Sanktionen gegen Russland im Energiesektor in Frage. Sie wollen auch über die EU-Liste von russischen Oligarchen sprechen, gegen die es Sanktionen gibt. Er hoffe, dass die EU an ihren Sanktionen festhalte und auch das bisher gescheiterte 20. Sanktionspaket noch verabschiede, so Zelensky.
Soweit der Bericht von Florian Kellermann. Und wir wollen das noch vertiefen mit unserer Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth. Welche Bedeutung hat dieser Jahrestag für die Menschen in der Ukraine? Wie wichtig ist Bucha heute noch?
Ja, das ist ein ganz schmerzhafter Tag für die Menschen hier im Land und ein Tag, der einen Wendepunkt markiert, aus meiner Sicht einen sehr frühen Wendepunkt in diesem Krieg, denn mit der Befreiung von Bucha sind diese ganzen Verbrechen eben bekannt geworden, sichtbar geworden, öffentlich geworden. Es sind noch unter Besatzungszeit Informationen nach außen gedrungen, aber das gesamte Ausmaß war auch vielen Menschen hier in der Ukraine so nicht bewusst. Seitdem weiß man, mit wem man es zu tun hat, denn Bucha ist kein Einzelfall, das wissen wir mittlerweile eben auch. leider. Aber seitdem ist bei den Menschen hier in der Ukraine das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach strafrechtlicher Verfolgung enorm groß. Und das merkt man bis heute, wenn es um die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen geht, dann ist das für viele Menschen ein sehr, sehr emotionales Thema.
Wir haben es ja gerade schon gehört, es soll ein Tribunal geben, aber es könnte eben auch noch Jahre dauern, bis das dann seine Arbeit aufnehmen kann. Wie weit ist man denn inzwischen, um die Geschehnisse in Butscha aufzuarbeiten?
Ja, das ist eben genau das Schwierige. Auf der einen Seite versucht man, dieses Sondertribunal auf die Beine zu stellen. Es wird einige Jahre dauern. Da geht es darum, eben das Verbrechen der Aggression an sich strafrechtlich verfolgen zu können. Da geht es um die politischen und militärischen Führungsebenen. Auf der anderen Seite laufen hier parallel gleichzeitig extrem viele Verfahren, Dutzende, Hunderte bereits in ukrainischen Gerichten. Es sind tausende Verdachtsmomente bereits geäußert worden, wo Fälle eben aufgedeckt, recherchiert wurden, die eben im Verdacht stehen, mutmaßlich Kriegsverbrechen zu sein. Das Problem ist, dass man die zwar vor Gericht bringen kann, aber auf der einen Seite die Gerichte häufig überlastet sind und auf der anderen Seite die mutmaßlichen Täter nicht da sind. Das heißt, in den allermeisten Fällen werden russische Soldaten in absentia, also in Abwesenheit, verurteilt. Auf der einen Seite argumentieren die Menschen hier, wie ich es eben schon gesagt habe, wir haben keine Zeit zu warten, bis die irgendwann vielleicht mal ausgeliefert werden, weil man geht davon aus, dass sie nicht ausgeliefert werden. Wir wollen Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite gibt es auch Stimmen, die sagen, aber was bringt so ein Prozess, wenn der Täter, der mutmaßliche Täter, überhaupt nicht da ist? Haben wir dann überhaupt etwas erreicht?
Die EU-Außenminister haben heute ja mit ihrem Besuch ihre Solidarität mit der Ukraine demonstriert. Dieses Signal des Beistandes, reicht das gerade im Moment für die Menschen in der Ukraine oder wäre da eben doch eine finanzielle weitere Unterstützung militärisch eben doch viel wichtiger?
Das ist militärisch, wirtschaftlich militärisch wäre das viel, viel wichtiger natürlich. Also die Signale der Solidarität und des Beistandes, die haben hier seit einiger Zeit bereits ausgedient. Das interessiert die Menschen nicht mehr. Vor allem nach dem jetzt wirklich sehr, sehr harten Winter in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir immer wieder darüber berichtet, wie die Menschen hier gefroren haben bei minus 20, minus 25 Grad ohne Strom, ohne Heizung. Auf der anderen Seite sagte uns heute Johann Wadephul eben, gerade in der jetzigen Zeit, wo die Ukraine auch geopolitisch in den Hintergrund zu rücken droht, sei es ihm und den europäischen Spitzenpolitikern eben sehr, sehr wichtig zu zeigen, dass zumindest für Europa der Krieg gegen die Ukraine noch Priorität hat. Mhm. Das ist natürlich auch für die Ukraine wichtig.
Rebecca Barth war das, unsere Korrespondentin live aus Kiew. Die Nachrichten über den Krieg im Nahen und Mittleren Osten, die könnten im Moment kaum widersprüchlicher sein. Da ist die Rede von Verhandlungen, von Vorbereitungen für eine mögliche Bodenoffensive und ein Ende der Kämpfe, selbst wenn der Iran die Straße von Hormuz weiter blockieren würde. In jedem Fall, das lässt sich sicher sagen, gehen die gegenseitigen Angriffe weiter. Ziele im Iran wurden getroffen, umgekehrt hat auch Iran Israel wieder mit Raketen angegriffen und in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist bei iranischen Luftangriffen ein vollbeladener Öltanker getroffen worden. Ich habe unseren Korrespondenten für den Iran, Uwe Lüb, gefragt, ob es bei dieser Strategie des Irans bleibt, möglichst in Energieinfrastruktur zu treffen.
Na, das stellt der Iran oder das Regime natürlich anders dar. Das Ziel sei vornehmlich eigentlich in den Golfstaaten Stützpunkte von den USA, die sich dort befänden. Und ob dieser Öltanker nun absichtlich getroffen wurde, ob das was mit der Durchfahrt von Hormuz zu tun hat, das wissen wir noch nicht. Das ist aber anzunehmen. Der Tanker ist ja in Brand geschossen worden. Das Feuer ist gelöscht. Er sollte wohl nach China. Infolge allein dieses Beschusses und dann Brandes ist der Ölpreis dann gleich wieder in die Höhe geschossen. An Bord sollen ja 30 Millionen Liter Öl mehr sogar gewesen sein, beziehungsweise hoffentlich immer noch sein und nicht ausgelaufen. Aber es gibt aus dem Iran eine ganz klare Drohung. Die ist heute Nachmittag erst reingekommen. Und zwar will man die Straße von Hormuz weiter kontrollieren. Und wenn die Vereinigten Arabischen Emirate weiterhin an Angriffen teilnehmen, so die Formulierung des Regimes, Regimes, dann werde dort ein wichtiger Hafen bombardiert und auch Ölpipelines würden in der Straße von Hormuz ins Visier genommen.
Im iranischen Parlament ist ja jetzt auch ein Gesetzentwurf auf den Weg gebracht worden, wonach eben für die Straße von Hormuz Gebühren verlangt werden. Das wird ja so jetzt auch schon praktiziert. Ändert sich damit also jetzt irgendwas?
Ja, ich denke, damit will der Iran das Regime etwas manifestieren, etwas festklopfen, was ihnen offenbar ja mehr oder weniger in den vergangenen Wochen dieses Krieges erst in den Sinn gekommen ist, nämlich Gebühren zu verlangen. Das tun sie schon. Das ist jetzt erstmal nur ein Ausschuss im Parlament, der diesen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht hat. Das ist dort noch nicht beschlossen. Aber tatsächlich ist die Praxis, dass ja nur Schiffe im Moment durchfahren dürfen, die nicht zu den sogenannten verfeindeten Staaten, vornehmlich USA und Israel, gehören. Nur die dürfen durchfahren. Und jetzt haben wir die Meldung bekommen, dass US-Präsident Trump, zumindest schreibt das das Wall Street Journal, die Öffnung der Straße von Hormuz nicht mehr militärisch erzwingen will. Und dann stellt sich eben die Frage, wie das denn dann sonst passieren soll. Es gibt die Aussage, dass das durch diplomatischen Druck geschehen soll. Das ist natürlich ein bisschen schwierig sich vorzustellen, weil das bislang ja nicht gelungen ist. Und um die Freigabe der Straße von Hormuz müssten sich dann, so heißt es in diesem Medienbericht, müssten sich dann andere Staaten kümmern, wenn die Waffenhandlungen eingestellt seien und die Straße immer noch nicht frei sein sollte.
Ja, wie schätzen Sie das denn ein? Verliert die iranische Führung damit dann möglicherweise auch einen Hebel in diesem Krieg gegen die USA?
Also eine direkte Reaktion darauf haben wir aus Teheran noch nicht. Aber ich würde sagen, der Hebel, der ist ja weiterhin da. Ich meine, das würde das Regime wenig stören, wenn die USA, vornehmlich Donald Trump, den Krieg beendet, ohne dass die Straße von Hormuz wieder frei ist. Das würde das Regime als Erfolg werten, als großen Sieg darstellen und sicherlich auch entsprechend feiern. Aber die Frage bleibt halt, wer wird sich denn am Ende darum kümmern, dass die Straße von Hormuz nach eigentlicher internationaler Übereinkunft wieder frei befahrbar ist?
Aus dem Iran kommen auch Meldungen, dass, wie schon gestern, auch heute wieder zwei Männer hingerichtet worden sind. Sie sollen den radikal-oppositionellen Volksmujahedin angehört und einen Sturz des Regimes herbeigeführt haben wollen. Was ist das für eine Gruppe und warum gerade jetzt diese Hinrichtungen?
Also diese Gruppe, die gibt es schon recht lange. Offiziell nennt die sich Organisation der Volksmujahedin Irans. Eine iranische Exil-Oppositionsgruppe, muss man sagen, aber schon radikal-oppositionell. Hat sich in den 60er Jahren mal begründet, hat dann auch wechselnde Rollen gespielt. Die Islamische Revolution teils unterstützt, später sich dann aber mit den Machthabern überworfen, Anfang der 1980er Jahre. Die ist marxistisch eigentlich angehaucht, diese Gruppe, oder orientiert. Es gibt zumindest marxistische Elemente. Und was sie wollen, ist einen demokratischen, säkularen Iran. Zumindest sagen sie das. Auf der anderen Seite stehen sie auch immer wieder in der Kritik wegen Personenkult, um Führungspersonen, autoritäre Strukturen und so weiter. Aber diese Gruppe will eben im Klartext einen Regimewechsel und dass das bestehende, regierende, herrschende Regime einfach wegkommt im Iran. Und alleine deswegen werden sie als Feinde angesehen. Und diese Hinrichtungen, das würde ich sagen, ist ein ganz klares Zeichen nach innen gegen jede oppositionelle Bestrebung, die es gibt oder geben könnte im Land. Dazu passend übrigens auch ein neuer Hinweis, dass Spione im Iran hingerichtet werden. Und als Spion können eben schon Menschen angesehen werden, die nur Videos ins Ausland schicken.
Uwe Lüb war das, unser Korrespondent in Istanbul zur aktuellen Lage in Iran. Was wird aus den knapp 1 Million Syrerinnen und Syrern, die seit Ausbruch des Bürgerkrieges in ihrer Heimat in Deutschland Zuflucht gesucht haben? Mehr als 900.000 leben noch hier. Und der Kanzler, der hatte ja schon im vergangenen Jahr deutlich gemacht, es gebe, Zitat, keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland und stellte Rückführungen in Aussicht. Gestern beim Besuch des syrischen Übergangspräsidenten al-Sharaa äußerte sich Friedrich Merz ähnlich und erntete dafür heftige Kritik. Aus Berlin, Jasper Ruppert.
Will Merz einen Großteil der syrischen Flüchtlinge aus dem Land haben? Das haben viele so verstanden, als sich der Kanzler am Montag auf einer Pressekonferenz mit dem syrischen Übergangspräsidenten al-Sharaa über die in Deutschland lebenden Syrerinnen und Syrer geäußert hat. Heute präzisiert Merz seine Aussage. Die Zahl von 80% Rückkehrern innerhalb von 3 Jahren hat der syrische Präsident genannt, so Merz wirklich. Man habe diese Zahl zur Kenntnis genommen, sei sich aber der Dimension der Aufgabe bewusst. Damit will der Kanzler deutlich machen, dass eine Rückkehrquote von 80% nicht seine Zielmarke sei. Zuvor hatten die, die Merz anders verstanden haben, laute Kritik geäußert. Zynisch, realitätsfern, widerspreche jedem Menschenverstand. So äußerten sich Politiker von Grünen und Linken zu der 80%-Äußerung. Und auch vom Koalitionspartner gab es Kritik. Konkrete Zahlen und Zeiträume zu nennen, sei keine kluge Idee, sagte Saarlands SPD-Ministerpräsidentin Rehlinger. Merz will seine Äußerung vom Montag nun aber anders verstanden wissen. Außenminister Wadephul stellte sich bei einem Besuch in Kiew hinter den Kanzler. Mit Blick auf Straftäter sei die Regierung fest entschlossen, diejenigen, die ihr Gastrecht in Deutschland verwirkt hätten, konsequent abzuschieben, so Wadephul.
Wie geht es also weiter? Wird sich der Kanzler an dieser Zahl 80% dann doch irgendwann messen lassen müssen? Hören Sie dazu den Kommentar unseres Korrespondenten im Hauptstadtstudio, Markus Sambale.
NDR Info. Die Meinung.
Friedrich Merz hat sich selbst eine Falle gestellt. Mal wieder. Mit einem Satz, der die vielen anderen Themen beim Besuch des syrischen Präsidenten komplett überstrahlt. 80% der in Deutschland lebenden Syrer sollten in den kommenden 3 Jahren zurückkehren in ihre Heimat, sagte der Kanzler. Er wies zwar darauf hin, dies sei der Wunsch des syrischen Präsidenten, und doch machte sich Merz damit eine steile Ankündigung zu eigen, die ihm auf die Füße fallen dürfte. 80% der Syrer sollen zurückkehren. Das wären in absoluten Zahlen 750.000 Menschen. Es ist eine Zielmarke, die einerseits illusorisch ist und andererseits riskant. Illusorisch ist die Erwartung des Kanzlers, dass Hunderttausende Syrer freiwillig in ein Land zurückkehren, das vielerorts weiterhin schwer zerstört ist und gefährlich für Syrer, die ethnischen oder religiösen Minderheiten angehören. Wenn der Kanzler auf einen harten Migrationskurs setzt und meint, Hunderttausende Syrer zurückschicken zu können, dürfte er ebenfalls irren. Nur rund 10.000 Syrer sind derzeit ausreisepflichtig, die meisten werden geduldet. Nur ein paar Straftäter wurden bislang abgeschoben. Dass sich diese Zahlen in kurzer Zeit steigern lassen, ist unwahrscheinlich. Die rechtlichen Hürden sind hoch. Und riskant ist die Zielmarke von 80% Syrern, die zurück sollen in die Heimat, für die deutsche Wirtschaft. Denn die Menschen werden als Arbeitskräfte gebraucht. Viele von ihnen sind gut qualifiziert. Nicht alle sind Ärztinnen, Ingenieure oder Pfleger. Sie arbeiten aber auch in der Transportbranche, auf dem Bau und im Einzelhandel. Eigentlich war es der Bundesregierung ganz gut gelungen, den Besuch des syrischen Präsidenten, eines ehemaligen Dschihadistenführers, als pragmatische Politik zu verkaufen. Glaubwürdig ist das Interesse am Wiederaufbau des Landes und an Stabilität. Doch statt pragmatischer Politik bleibt am Ende des Tages vor allem eins hängen: eine illusorische und riskante Äußerung des Kanzlers.
Die Meinung unseres Korrespondenten im Hauptstadtstudio, Markus Sambale. Es wurde vieles unternommen und versucht, den Wolf wieder heimisch werden zu lassen in Deutschland, nachdem er ja 150 Jahre lang ausgerottet war. Und immer wieder gab es Diskussionen, wie willkommen die Tiere tatsächlich sind, wenn sie sich stark vermehren und beispielsweise Schafe reißen. Nun hat sich in Hamburg ein Fall ereignet, der diese Debatte anheizen dürfte. Denn zum ersten Mal seit der Wiederansiedelung ist ein Mensch, in diesem Fall eine Frau, von einem Wolf verletzt worden. Jenny Witt.
Ein Wolf auf der Wanderschaft. Vom Hamburger Westen bis ins Herz der Stadt. Schon zu Wochenbeginn hatten viele Hamburgerinnen und Hamburger Sichtungen gemeldet. Vor allem in den Elbvororten. Gestern nahmen die Dinge dann eine dramatische Wendung. Am späten Nachmittag tauchte das Tier in einer belebten Fußgängerzone auf, der großen Bergstraße in Altona, viel näher am Zentrum. Dort verirrte sich der Wolf in einer Einkaufspassage, lief immer wieder gegen eine Glasscheibe. Eine Frau versuchte, ihm zu helfen. Lionel von Lawrence Öhlen war einkaufen und sah, was dann geschah.
Wir kamen aus dem Supermarkt und dann habe ich einfach nur gehört, wie eine Frau gefallen ist. Also ich habe sie gegen der Glaswand fallen sehen und dann sah ich dieses Riesentier. Und als ich Blut gesehen habe und nochmal hingeguckt habe und gesehen, wie groß dieses Tier war und wie das Fell, es war sehr struppig, dachte ich, das ist ein Wolf.
Die Frau, sagte er, habe den Wolf mit einem großen Hund verwechselt.
Wie sie es mir erklärt, wollte sie diesen vermeintlichen Hund oder Wolf halt nach draußen wieder führen, weil wir waren in der Passage, wo man eingeschlossen ist, mehr oder weniger. Und der war so verängstigt, der hat, glaube ich, einfach nur zugeschnappt, weil der hat niemanden mehr angegriffen, hat nichts gemacht, der wollte einfach nur raus, ist mit einer Wucht gegen die Glasscheibe gerannt, bis die Tür sich dann von selbst geöffnet hat und ist dann abgehauen.
Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte nach der Behandlung aber nach Hause gehen. Es ist der erste Wolfsangriff auf einen Menschen in Deutschland seit 1998. Das hat die Hamburger Umweltbehörde bestätigt. Währenddessen lief der Wolf weiter, über St. Pauli, Richtung Innenstadt. Gegen 20 Uhr wurde er dann schwimmend in der Alster gesichtet. Die Polizei griff zu. Mit einer Schlinge fingen Beamte das Tier ein und zogen es am Jungfernstieg an Land. Der Wolf wehrte sich dort. Polizistinnen und Polizisten mit Schildern hielten ihn eine Stunde lang in Schach, bis ein Stadtjäger vom Bezirksamt Altona eintraf. Gemeinsam mit einem Tierarzt übernahm er das Tier. Dann brachten es Experten in das Wildgehege Klövenstein im Hamburger Westen.
Der Wolf in Hamburg, Jenny Witt berichtete. Und ich habe darüber mit Andreas Kinser gesprochen, Leiter Natur- und Artenschutz bei der Deutschen Wildtierstiftung. Und ich habe ihn gefragt, ob das ein Einzelfall ist oder wie oft es vorkommt, dass sich ein Wolf so verirrt und durch eine Großstadt streift.
Das ist ein absoluter Einzelfall und um ehrlich zu sein, mir auch nicht bekannt, dass wirklich in den Großstädten im Kern einer Großstadt Wölfe aufgetaucht sind. Es ist schon mal passiert, dass in Kleinstädten oder in kleinen Siedlungen, dass dann Wölfe dort gesichtet worden sind. Aber wie gesagt, dass es so tief in einer Metropole einen Wolf gibt, einen Freilebenden ganz offensichtlich, das ist eine absolute Ausnahme.
Jetzt heißt es ja auch vom Bundesamt für Naturschutz, so ein Fall unprovoziert aggressiven Verhaltens sei seit der Etablierung des Wolfes im Jahr 1998 in Deutschland noch nicht aufgetreten. Welche Erklärung haben Sie denn? Warum hat er die Frau gebissen angegriffen?
Ja, ich würde sogar noch ein Stück weitergehen. Im Grunde genommen, seitdem es eine Dokumentation von Wolfsübergriffen gibt oder alles, was man auch historisch nachvollziehen konnte, hat sowas in Mitteleuropa in den letzten 200 Jahren im Grunde nicht mehr gegeben. Und soweit ich den Fall von gestern Abend nachvollziehen konnte, war es ja wirklich eine Situation, ich habe was davon gelesen, dass es womöglich sogar in der Einkaufspassage war. Also es waren irgendwie ja Glasfenster irgendwie mit im Spiel. Und das Tier wird sich absolut in eine Ecke gedrängt gefühlt haben, aus der es nicht mehr herauskam. Und ansonsten gibt es wirklich Angriffe auf Menschen in den letzten 200 Jahren ausschließlich, wenn das Thema Tollwut im Spiel gewesen ist.
Also Sie würden sagen, das ist jetzt kein normales Verhalten. Aber warum kommt uns der Wolf näher? Kommt er uns näher?
Ja, er kommt uns näher, weil wir eben immer mehr haben. Wir haben geschätzt über 3000 Wölfe in Deutschland, vor allem tatsächlich in Norddeutschland und in Ostdeutschland. Im Süden sieht es noch anders aus. Trotz allem sind diese Begegnungen Wolf-Mensch nicht nur extrem selten, sondern sie sind eben niemals gefährlich für den Menschen in dem Sinne, dass Wölfe aggressiv geworden sind. Ganz unbenommen davon ist es ja so, dass die Konflikte, die wir haben, die wir ohne Frage haben mit Wölfen, gerade auch mit Blick auf Nutztierhaltung, gibt es ja verschiedene Lösungswege. Und gerade erst vor ein paar Tagen hat der Bundesrat der legalen Jagd auf Wölfe in Deutschland ein Stück weit die Tür geöffnet. Das ist auch aus unserer Sicht völlig in Ordnung. Also Jagd ist mit Sicherheit ein Teil der Lösung. Ein ganz wichtiger Teil der Lösung ist aber mit Sicherheit auch die Prävention von Nutztierrissen durch Herdenschutz.
Weil es eben ja auch bislang keine Vorfälle so wie in Hamburg gegeben hat, stand ja auch der Schutz des Menschen in der Debatte um den Wolf ja auch bislang überhaupt gar nicht im Vordergrund. Denken Sie denn, dass sich die Debatte jetzt da jetzt auch nochmal ändern wird?
Sagen wir es mal so, ich hoffe nicht. Denn dieser Fall von gestern Abend ändert überhaupt nichts an der Biologie des Wolfes, ist ja ganz klar. Nochmal, das ist eine absolute Ausnahmesituation gewesen. Deswegen spielt es aus meiner Sicht gar keine Rolle für die weitere Debatte im Umgang mit Wölfen, sondern der Wolf bleibt das, was er ist. Er bleibt ein von sich aus erstmal sehr scheues Wildtier, das die Nähe des Menschen absolut meidet. Also wenn Sie, der wird, wenn es jetzt mal ein bisschen platzt, der wird einen richtig schlechten Tag gehabt haben gestern und womöglich auch die letzten Tage schon innerstädtisch, weil er eben überall seinem ärgsten Feind, nämlich dem Menschen, begegnet ist.
Aber sollte man sich doch mal näher kommen, was raten Sie? Wie sollte man sich verhalten, wenn man auf einen Wolf trifft?
Also die Standardantwort ist an der Stelle immer erstmal, ja, dann freuen Sie sich doch erstmal und genießen Sie den Anblick. Und klar, wenn der Wolf 3-4 Meter vor mir steht, dann ist das natürlich etwas anderes und dann wäre auch selbst bei mir die Freude definitiv verhalten. Und wenn es dann wirklich diese unmittelbare Nähe ist, dann gibt es immer noch, was man überall eigentlich hört, dass man selbst laut wird, dass man anfängt zu schreien, dass man die Arme hochwirft. Also sich selbst versucht, Respekt zu verschaffen und das wird auch in aller Regel gelingen und das Tier wird dann versuchen, selbst eben die Flucht zu ergreifen.
sagt Andreas Kinser, Leiter Natur- und Artenschutz bei der Deutschen Wildtierstiftung. Und das waren die Themen des Tages an diesem Dienstag.